Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gratia plena.
Zip FM.
Das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zip FM. Heute, Freitag, den 8. April, von der Radiokampagne Berlin. Im Inselstaat Bahrain brodelt es immer mehr und auch dort haben sich die Menschen von der Situation der anderen nordafrikanischen Länder ermutigen lassen, sich gegen autoritäre Herrschaft aufzulehnen. Doch auch wie in Libyen lassen sich die Herrschaftsinhaber nicht so einfach davon überzeugen, dass es das Beste ist, zu gehen. Die Menschen, die vor allem gerade aus Libyen fliehen, kommen zum Teil auch auf Lampedusa an, wo sie von der italienischen Regierung nicht gerade mit viel Verständnis und offenen Armen empfangen werden. Die Menschen auf Lampedusa fangen aber zum Teil an, das anders zu sehen. Vintage Look – ein Beitrag zu sandgestrahlten modischen Hosen und Ausstellungseröffnung – der Prozess Eichmann vor Gericht. Diese beiden Beiträge hört ihr im zweiten Teil der Sendung. Die Aufstände in der arabischen Welt haben vor einigen Wochen auch den autoritär regierenden Inselstaat erreicht. Insbesondere die mächtigen Nachbarstaaten Iran und Saudi-Arabien beobachten die immer lauter werdenden Demonstrationen in Bahrain mit Sorge. Fürchten sie doch, dass die Forderung nach demokratischen Reformen und Freiheiten auch auf ihre Länder übergreifen könnte. Der Orientalist Professor Tim Epken-Hans von der Universität Freiburg berichtet Radio Dreieckland von den neuesten Entwicklungen in dem kleinen Inselstaat, von den Erschütterungen der politischen Landkarte in der Golfregion. Das Interview von Radio Dreieckland Freiburg geführt beginnt mit der Frage, inwieweit die wirtschaftliche Öffnung in Bahrain jetzt auch eine politische Öffnung zur Folge haben könnte.
Das hat im Falle von Bahrains tatsächlich in den letzten 7-8 Jahren zu einer graduellen Öffnung geführt, die insbesondere, wenn man sie mit den anderen Ländern der Region vergleicht, ein höheres Maß an Freiheit bzw. auch an politischen Partizipationsmöglichkeiten eröffnet hat. Es ist allerdings keine Demokratie, wie wir es vorstellen. Es ist eine sehr autoritär regulierte politisches System, was sich jetzt offensichtlich entweder weiter einengen wird, das werden wir jetzt in den nächsten Monaten sehen, oder es wird sich vielleicht weiterhin öffnen, wenn das Königshaus bereit ist, gewisse Konzessionen einzuräumen, also der politischen Opposition. Wir haben so eine Art, ja, keine sehr klare Politik in den letzten Wochen gesehen, sondern wir haben erst Zugeständnisse gesehen, also der Ausnahmezustand aufzuheben.
Inwiefern ist Bahrain jetzt durch diese Aufstandsbewegung in der arabischen Welt betroffen? Sie haben angedeutet vorhin schon, dass sich auch da die Opposition meldet. Was tut sich da und wie reagiert das Regime auf diese Ansätze von Protesten?
Also die Proteste, die durchaus in Verbindung mit den Unruhen in anderen Teilen der arabischen Welt stehen, äußern sich vor allen Dingen dadurch, dass die Mehrheit der Bevölkerung, die etwa ja, 2/3 der Schiiten, weniger Partizipationsrechte haben als halt die kleine Minderheit, etwa 1/3 der Bevölkerung der Sunniten, also auch des Herrscherhauses. Und es fing vor allen Dingen zunächst so an, dass die schiitische Mehrheit der Bevölkerung größere Partizipationsmöglichkeiten eingefordert hat, hier auf politischer Ebene, aber auch auf wirtschaftlicher Ebene. Wenn man sich die Sozialstruktur des Landes anschaut, sieht man sehr deutlich, dass halt die Mehrheit der Bevölkerung insgesamt sozial benachteiligt ist. Also wenn es zum Beispiel Zugang zu beruflichen Möglichkeiten, Zugang zu Staatsleistungen geht, die Minderheit privilegiert ist. Das fing erstmal an als eine Äußerung dieser relativen Mehrheit der Bevölkerung zu nach größeren Rechten. Das Herrscherhaus hat ambivalent reagiert. Der König versuchte zunächst, die Proteste weitgehend auslaufen zu lassen oder auch von Polizeikräften einschüchtern zu lassen, während sein Sohn, der zukünftige Herrscher, vermutlich, wahrscheinlich, sich sehr viel konzilianter gab und versuchte, dort zu vermitteln und auch politische Rechte eingeräumt hat. Nachdem dann die Oppositionsbewegung nicht sofort diese Demonstrationen unterbunden hat, beziehungsweise weiter Forderungen gestellt hat, ist dann am 14. März ein Hilferuf der Herrscherfamilie ergangen an Saudi-Arabien und vor allen Dingen die Vereinigten Arabischen Emirate, die daraufhin Polizei und Militärkräfte nach Bahrain geschickt haben, um halt die Aufstandsbewegung bzw. die Opposition zu unterdrücken, was dann auch sukzessive passiert ist. Wir wissen bis heute nicht genau, wie viele Tote es gegeben hat. Das dürfte schon eine relativ große Zahl sein. Und wir sind jetzt in einer Situation, wo wir nicht genau sehen, in welche Richtung es gehen könnte. Auf der einen Seite ist das Herrscherhaus aufgrund seiner wirtschaftlichen Öffnung und der engen Verbindung auch gerade zu den Vereinigten Staaten eigentlich eher bereit, vielleicht eine Öffnung des Landes zuzulassen. Auf der anderen Seite geht es natürlich auch um ganz massive wirtschaftliche Interessen, die dort vorherrschen, und da wird man weitersehen müssen. Auf der anderen Seite ist jetzt der Einfluss gerade Saudi-Arabiens auf die Innenpolitik Bahrains durch die Entsendung von Militär und Polizei immens gewachsen. Und hier spiegelt sich dann wieder der regionale Konflikt, dass natürlich auf der einen Seite die sunnitischen Herrscherhäuser der Golfmonarchien befürchten, dass Bahrain, wenn es dann demokratisch sein sollte, eine schiitische Führung bekommen könnte. Und da wird dann suggeriert, dass dies dann die fünfte Kolonne der Iraner auf der anderen Seite des Persischen Golfes sein könnte. Man muss aber da sehr vorsichtig sein. Ethnisch gesehen ist Bahrain hauptsächlich arabisch, weniger persisch, während die Iraner im Iran hauptsächlich persische Muslime sind, also mit schiitischer Ausrichtung. Also es gibt jetzt nicht da irgendwie, dass das automatisch dann loyale Strukturen wären, zumal viele Bahrainer auch die Situation im Iran sehr gut kennen und auf keinen Fall einen ähnlichen Gottesstaat oder eine ähnliche politische Ausrichtung in ihrem eigenen Land sehen wollen, wie es heute in Iran vorherrscht. Also Teile dieser Opposition, die wir da sehen, ist, wir würden sagen, konservativ islamisch angelegt, aber mit Sicherheit nicht in dem Format, was wir im Iran sehen.
Ja, eine Sache fällt mir gerade noch ein. Ich habe gesehen, es sitzt eine Frau im Parlament in Bahrain aufgrund der letzten Wahlen, die Sie angesprochen hatten, 2006. Ist das verglichen mit den Nachbarländern eine Besonderheit oder doch eher unterm Schnitt? Ich weiß gar nicht, wie es in den Parlamenten der Nachbarstaaten aussieht.
Also wir haben mittlerweile in Kuwait und in den Vereinigten Arabischen Emiraten Formen der Repräsentation von Frauen. Also das ist schon teilweise vorhanden, in Saudi-Arabien überhaupt nicht. In den anderen Ländern sehr eingeschränkt und sehr vorsichtig. Also es ist jetzt nicht etwas völlig Ungewöhnliches für die Region, aber auch erst relativ spät eingeführt.
Wie ist das im Iran?
Im Iran spielen Frauen eine wesentlich größere Rolle im Parlament. Ich kann Ihnen jetzt nicht spontan sagen, wie viele Frauen im iranischen Parlament sitzen, aber wir haben auch regelmäßig Kandidatinnen gehabt, insbesondere hier die Tochter von Rafsanjani war sehr aktiv. Wir haben bei den sehr unglücklichen Wahlen zur Präsidentschaft 2009 gesehen, dass die Frauen der wesentlichen, also hier insbesondere der oppositionellen Führer, eine ganz gewichtige Rolle in der Mobilisierung von Anhängern gespielt haben. Das war da bei Kharoubi und bei Mousavi, wo beide Frauen eine sehr wichtige Rolle gespielt haben, insbesondere die Frau von Mousavi. Also es ist nicht völlig ungewöhnlich, allerdings muss man auch hier wieder aufpassen, dass diese Beteiligung von Frauen in einem insgesamt sehr stark manipulierten politischen System auch ein Versuch ist, natürlich hier dem Westen, dem wichtigen Handelspartner, insbesondere hier in den Vereinigten Staaten, auch ein politisches System vorzuspielen, wo Frauen die gleichen Rechte haben, was grundsätzlich nicht zutrifft.
Lampedusa wurde gar nicht von Strömen illegaler Migrantinnen überschwemmt, sondern von der italienischen Regierung. Und die Bevölkerung will nicht primär die Migranten und Migrantinnen loswerden, sondern ärgert sich über das Vorgehen der italienischen Politiker. Das jedenfalls sagt der Journalist Nicola Gritschon in einem Interview mit Radio Dreieckland.
Ein positiver Aspekt der Flüchtlingspolitik ist die Politik von unten. In vielen Städten und Regionen, in die die Migranten in den letzten Tagen gebracht wurden, haben sich auch Netze der Solidarität und der Selbstverwaltung des Alltagslebens entwickelt. Zum Beispiel auf Lampedusa selbst oder in Manduria, einer apulischen Kleinstadt, in die inzwischen eine große Zahl der Flüchtlinge umquartiert wurde. Dort gibt es jetzt die Kampagne Welcome, die von Melting Pot initiiert wurde. Könntest du erklären, was es damit auf sich hat?
La campagna Welcome ha tutto meno che il pensiero Das Wichtigste an der Welcome-Kampagne ist der Gedanke, dass an dieser Sache vor allem eins wichtig ist: Solidarität. Sie entstand aus der Idee, Welcome zu sagen innerhalb der Grenzen Europas. Das heißt natürlich nicht, dass diese Leute in der Hölle willkommen zu heißen, die wir ihnen geschenkt haben. Als sie zum Beispiel auf so einer Insel festgehalten wurden wie Lampedusa, die zu einem großen Gefängnis geworden ist. Aber wir sind auf zwei grundsätzliche Dinge gestoßen. Einerseits die große Solidarität der Einwohner von Lampedusa, die trotz 60 Tagen der Gefangenschaft, auch sie waren Gefangene dieser Situation, eine unglaubliche Würde, Menschlichkeit und Solidarität bewiesen haben im Hinblick auf das, was da geschah. Und sie waren auch fähig zu durchschauen, wer dafür verantwortlich war, nämlich nicht die Migrantinnen, sondern die Regierung. Auf der anderen Seite wurde in sehr vielen Regionen, in denen diese Haftlager errichtet wurden, die Kampagne Welcome mobilisiert, mit dem Ziel, die Beschränkung der Migranten in all ihren Formen zu bekämpfen. Indem wir nach Lampedusa gegangen sind, um mit eigenen Augen zu sehen und um die Stimme der Migrantinnen und der Bevölkerung von Lampedusa zu verbreiten, hat die Welcome-Kampagne die weitere Entstehung von Initiativen ausgelöst. Die haben zum Beispiel in Manduria die Flucht von ca. 2500 Migranten ausgelöst, die den Zaun des Haftlagers geöffnet haben, und heute gibt es außerhalb der Zeltstadt von Manduria eine Kundgebung von und für Personen, die keine Verwandten in Europa haben und damit nicht einmal halbwegs ein festes Ziel. Wird dabei ein befristetes humanitäres Aufenthaltsrecht gefordert, um mit Würde Zugang zu einem Leben in Italien zu haben und eventuell auch europäische Grenzen überschreiten zu können.
Kann man also sagen, dass diese Durchlässigkeit der Grenzen in ihrer Ambivalenz auch eine positive Seite hat?
Auf jeden Fall. Es ist schwierig, ein Innen und ein Außen einer Grenze zu definieren. Die Migrantinnen sind der Grenze ständig unterworfen, auch wenn sie schon überschritten haben. Die Grenze stellt sich ihnen immer wieder neu entgegen. Angesichts von Polizeibeamten, die ihre Dokumente kontrollieren. Angesichts der Möglichkeit, in ein anderes Land zu gehen oder ein würdiges Leben zu führen. Dann auch aufgrund der fehlenden Autorisierung des Überschreitens von Grenzen. Es ist offensichtlich, dass wir diese Grenze durchlässiger und weniger gewalttätig machen können. Wir, die wir keine Migranten, sondern Autochtone sind, zusammen mit ihnen. Wir können versuchen, die Grenzen nicht nur im Sinn von Reisefreiheit herauszufordern, sondern im Sinn von Demokratie.
Wenn die Bevölkerung in den Dörfern, in die die Flüchtlinge gebracht werden, am eigenen Leib die Widersprüche und die Verrücktheit der Migrationspolitik erlebt, meinst du, dann werden auch die Bürgerinnen und Bürger dort sich dieser Probleme immer bewusster?
In den ersten Tagen, als die Zeltstädte in den verschiedenen Städten und Dörfern angekündigt wurden, war die erste Reaktion: Nein, wir wollen die Illegalen nicht. Aber als die Einwohnerinnen, die dann die Realität sahen, die sich da vor ihnen aufbaute, haben sie ihre Forderungen Stück für Stück verändert. Sie haben verstanden, dass das Bedürfnis der Migranten das komplette Gegenteil davon war, hier zu bleiben. Es war keine Invasion der Illegalen, der Migrantinnen, sondern diese Invasion war in Anführungszeichen zu setzen, von der Regierung produziert worden, die entschieden hatte, die Leute dort festzuhalten. Daher hat das auch den Blick der Bevölkerung auf die Worte der Regierung verändert. Die Einwohnerinnen dieser Dörfer erzählten von ihren eigenen Bedürfnissen, die einfach darin bestanden zu sagen, man kann nicht Dörfer und Städte zu Auffanglagern und Haftanstalten umbauen, in denen kein Leben mehr möglich ist. Und genau das war ganz klar die Entscheidung der Regierung. Ich denke, von dieser Angelegenheit bleibt die Überzeugung bestehen, dass das ein großes Projekt der Politik dieser Regierung ist und dass in Wirklichkeit mit einer einfachen befristeten Aufenthaltsgenehmigung, über die heute selbst die Vertreterin der Lega Nord nachdenken müssen, wäre Lampedusa in wenigen Stunden wieder in Ordnung gebracht und die Migranten hätten sich in Europa verteilt, wie sie es wollten und wie sie es selbst entschieden hatten.
Come avrebbero voluto e come avrebbero scelto.
Gestern war der Weltgesundheitstag. In der globalisierten Marktwirtschaft beeinträchtigt unser Konsumverhalten schnell einmal die Gesundheit von Menschen an einem anderen Ort der Welt. So zum Beispiel der Kauf von Hosen. Viele Jeans werden aus modischen Gründen mit der Sandstrahltechnik behandelt. Die Folge? Tausende von Arbeiterinnen und Arbeitern erkranken an Staublungen. Viele Kleiderläden verzichten deshalb auf sandgestrahlte Jeans. Viele Marken aber zeigen sich unbeeindruckt. Ein Beitrag von Radio Rabe, Bern.
Der Vintage-Look ist seit einigen Jahren sehr populär. Jeans, die auf alt machen, aber natürlich brandneu im Laden gekauft werden. Die billigste und auch präziseste Methode, diesen Look zu kreieren, geschieht mit Sandstrahlen. Mit Hochdruck wird Sand auf die Jeans geblasen und lässt die Stellen erblassen. Was das für diejenigen bedeutet, die Sandstrahler bedienen, erklärt Christa Luginbühl von der Clean Clothes Campaign.
Da entsteht natürlich ganz viel Staub und dieser Staub setzt sich dann in den Lungen der Arbeiter und Arbeiterinnen ab. Und die erkranken sehr, sehr rasch an Silikose, also an Staublunge. Man kennt diese Krankheit aus dem Bergbau, aus dem Minenbau. Dort dauert es in der Regel 10 bis 20 Jahre, bis die Leute erkranken. Im Sandstrahlbereich von Jeans dauert es 3 oder 6 bis 24 Monate. Und das ist natürlich eine extrem rasche Erkrankungszeit. Und die Leute, die diese Jobs annehmen, wissen in aller Regel überhaupt nicht, welchen Risiken sie sich da aussetzen.
Im EU-Raum ist die Technik, die hier angewendet wird, deshalb verboten. Außerhalb der EU aber wird die Sandstrahltechnik bei Jeans immer noch benutzt. In der Türkei sind 1200 Erkrankungen und 46 Todesfälle im Zusammenhang mit sandgestrahlten Jeans offiziell bekannt. Einen Überblick zu erhalten, wo die Killer-Jeans nach wie vor hergestellt werden, ist für die Clean Clothes Campaign allerdings sehr schwer.
Sehr oft werden eben diese Jeans im sogenannten informellen Sektor sandgestrahlt, also das heißt in nicht registrierten Betrieben, in Hinterhöfen, in garageähnlichen Kleinfabriken. Wir wissen von der Türkei, dort ist Sandstrahlen seit 2009 verboten. Wir wissen, dass sehr oft, sehr häufig von der Türkei nach Nordafrika, aber auch nach Syrien ausgelagert wurde. Wir wissen auch von unserem bangladeschischen Partner, dass dort die Jeans-Industrie boomt, dass es dort mehrere hundert Sandstrahl-Ateliers geben dürfte. Wir wissen auch von Argentinien, dass es dort angewendet wird. Wir gehen insgesamt von einer sehr, sehr hohen Dunkelzahl aus weltweit.
Für Christa Luginbühl von der Clean Clothes Campaign ist folglich klar, es muss auf der Anbieterseite gehandelt werden. Über 20 Markenfirmen haben sich öffentlich dazu bekannt, für ihre Jeansherstellung ein Sandstrahlverbot erlassen zu haben. Anders sieht es aus bei Billigmarken, aber interessanterweise auch bei Luxusmarken.
Das sind besonders krasse Fälle, oder wenn man sich vergegenwärtigt, wie viel da an einer Designer-Jeans von Armani verdient wird und dass da letzten Endes dafür dann unter Umständen eben Menschen sterben, das ist natürlich ein krasser Gegensatz. Ich kann mir vorstellen, dass die Designermarken tatsächlich auch nicht so viel Umgang haben mit Forderungen, die da aus der zivilen Gesellschaft erhoben werden. Die Clean Clothes Campaign agiert ja schon seit über 20 Jahren. Wir wenden uns natürlich sehr oft an die großen, sag mal, Mainstream-Markenfirmen. Das sind auch die, die in dem Sinn einen gewissen Umgang mit der Zivilgesellschaft eben gelernt haben und zum Beispiel dann eben Kampagnen nicht nur ignorieren, sondern auch attestieren, dass wir dann gewisse Themen bringen, die wirklich wichtig und relevant sind und die sie anpacken müssen. Und Designermarken kann es sein, dass sie noch immer hoffen, mit der Vogelstrauß-Taktik da den Kopf aus der Schlinge zu ziehen.
Am Schluss entscheiden die Jeanskäufer und Käuferinnen, ob sie mit dem Vintage-Look das Leben der Produzenten gefährden wollen oder nicht. Wer alte Jeans tragen will, die nicht sandgestrahlt sind, kann diese ja einfach im Brockenhaus kaufen.
Es geht nun 5 Jahrzehnte zurück und zu einer Figur, die vor allem Schaudern macht und immer wieder Fassungslosigkeit auslöst und gleichzeitig noch immer viele Fragen aufwirft. Nicht zuletzt auch Fragen nach der bundesrepublikanischen Politik und Justiz der 50er und 60er Jahre, die alles andere als sauber aus der Geschichte herauskommt. Es geht um Adolf Eichmann. Eichmann war während des Zweiten Weltkriegs hauptverantwortlich für die Deportation von Millionen Jüdinnen und Juden in die Konzentrations- und Vernichtungslager und wurde damit zum sogenannten Spediteur des Todes. Nach 1945 kam er zwar in amerikanische Haft, aber es gelang ihm, seine wahre Identität zu verbergen und zu fliehen. Eine Zeit lang arbeitete er daraufhin unbehelligt unter dem Tarnnamen Otto Henninger in der Lüneburger Heide. Er tauchte dann in Italien unter und lebte schließlich unter dem Namen Ricardo Clement im Kreise seiner Nazi-Freunde in Argentinien. Dort allerdings spürte ihn im Mai 1960 der israelische Geheimdienst auf und brachte ihn nach Israel. Vor ziemlich genau 50 Jahren wurde er dort vor Gericht gestellt und nach 121 Verhandlungstagen zum Tode verurteilt und gehängt. Seit gestern ist nun in der Topographie des Terrors in Berlin eine Ausstellung zu sehen, die sich eben diesem Gerichtsprozess widmet. Sie heißt Der Prozess. Eichmann vor Gericht. Ein Beitrag von Radio Korax Halle.
Also die Ausstellung dokumentiert den Prozess gegen Adolf Eichmann, der 1961 in Jerusalem stattgefunden hat. Mit Sicherheit einer der wichtigsten NS-Prozesse überhaupt. Und im Mittelpunkt der Ausstellung steht natürlich nach einer Einführung zur Person Eichmanns, also einer biografischen Einführung, vor allen Dingen das Prozessgeschehen selbst. Und in diesem Prozessgeschehen geht es insbesondere darum, dass erstmalig eine große Anzahl von Überlebenden des Holocaust zu Wort gekommen sind. Insgesamt 111 Zeugen haben in diesem Prozess ausgesagt. Und zum anderen geht es um die Verteidigungsstrategien Eichmanns, also die Strategien, die er versucht hat anzuwenden im Prozess, um seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen.
Was ist denn das Ziel Ihrer Ausstellung? Wen und was möchten Sie denn erreichen?
Also erstmal nehmen wir natürlich diesen 50. Jahrestag, kommenden Montag am 11. April, jährt sich zum 50. Mal der erste Prozesstag, nehmen wir das zum Anlass, um diese Ausstellung zu präsentieren. Ziel ist es aber insbesondere, sowohl an die Verbrechen zu erinnern, an die Täter erinnern kann man ja in dem Zusammenhang schlecht sagen, aber weiter aufzuklären über Täter, im besonderen Falle Eichmanns auch, so wie die NS-Täterforschung das heute sieht, es handelt sich nicht um einen Schreibtischtäter, wie viele Jahre angenommen wurde, sondern Eichmann, das ist heutzutage bewiesen, ist mehrmals in Auschwitz gewesen, war an Vernichtungsstätten im Osten und dieses Diktum vom Schreibtischtäter trifft insofern nicht zu. Dieses und dann aber vor allen Dingen auch natürlich den überlebenden Zeugen Gehör zu schenken, die in Israel damals auch Anfang der 60er Jahre mehr oder weniger erstmals ihre Geschichten erzählen konnten.
Damit haben Sie eine meiner Fragen schon vorweggenommen. Also es gibt ja da diese Debatte um Eichmann, ob er denn nun Bürokrat und Schreibtischtäter war oder der sogenannte Spediteur des Todes, also ob er eben nur Befehlsempfänger war oder tatsächlich selbst aus antisemitischen Überzeugungen gehandelt hat. Sie haben gesagt, Sie stellen in dieser Ausstellung klar heraus, dass er überhaupt kein Schreibtischtäter war, sondern tatsächlich aus eigener Überzeugung gehandelt hat. Gibt es ein weiteres Gerücht um diesen Prozess, und zwar, dass der deutsche Geheimdienst damals sehr genau gewusst hätte, wo sich Eichmann denn aufhält. Sie haben ja im Rahmen der Vorbereitung für die Ausstellung beim Bundesnachrichtendienst eine Akteneinsicht angefragt, die ist Ihnen aber verweigert worden, soweit ich weiß.
Ja, das stimmt.
Und jetzt, es gibt, glaube ich, bei Ihnen eine Bettina Stanget, die meines Wissens nach als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei dieser Ausstellung...
Nein, das ist falsch. Also da muss ich Sie korrigieren.
Okay.
Frau Stanget hat uns wissenschaftlich beraten in einem Teilaspekt dieser Ausstellung, nämlich bei der Biografie Eichmanns. Aber Frau Stangnett ist nicht wissenschaftliche Mitarbeiterin. Also ich habe einen Kollegen, Herr Dr. Ulrich Baumann, er ist stellvertretender Geschäftsführer von der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas in Berlin. Drei Einrichtungen in Berlin haben diese Ausstellung zusammen erarbeitet, nämlich die Topographie des Terrors, dann die eben erwähnte Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden und das Haus der Wannsee-Konferenz. Und wir haben selbstverständlich, wie das üblich ist bei solchen Ausstellungen, wissenschaftliche Berater gehabt. Und zu diesen haben aber zum Beispiel auch Professor Benz von der TU gezählt und andere.
Okay, ich versuche doch nochmal auf Frau Stange zurückzukommen. Sie hat die These aufgestellt, dass die BND-Akten unvollständig sein sollen und bereinigt worden sind. Können Sie nochmal erklären oder können Sie erklären, was es denn mit diesen Akten auf sich hat und warum die Eichmann-Akten so eine heikle Geschichte für den BND sein könnten?
Also ich habe diese Akten, wie gesagt, selber nicht gesehen. Ich habe das in der Presse, wir haben das in der Presse natürlich sehr aufmerksam verfolgt. Und wie Sie ja vielleicht auch wissen, Anfang des Jahres in einer großen deutschen Zeitung eine Karteikarte veröffentlicht worden, die aus diesem BND-Bestand kommt. Diese Karteikarte sagt eindeutig aus, dass der BND bereits 1952 vom Aufenthaltsort Eichmanns in Argentinien gewusst hat. Daraus hat sich dann die Frage ergeben, warum die Bundesregierung nicht früher tätig geworden ist oder warum vor allen Dingen heute aktuell der BND eine Art Geheimhaltungspolitik betreibt, was diese Akten angeht. Darüber kann man nur spekulieren, dass diese Akten dringend freigegeben werden müssen für die Forschung. Ich denke, da brauchen wir uns nicht weiter darüber zu unterhalten.
Haben Sie Hoffnung, dass es dazu noch kommen wird?
Ich hoffe ja. Es ist ja jetzt eine Historikerkommission eingesetzt worden. Inwieweit die wirklich freien Zugang zu den Akten bekommt, bleibt abzuwarten.
Eine weitere Diskussion, die sich um diesen Eichmann-Prozess dreht, ist die Frage, ob es denn überhaupt rechtens gewesen ist und noch dazu eine gute Idee gewesen ist, Eichmann in Israel vor Gericht zu stellen und ob man ihm da überhaupt einen fairen Prozess machen kann. Eine sehr prominente jüdische Politikwissenschaftlerin namens Hannah Arendt hat darüber sogar mal ein Buch geschrieben. Ja. Inwiefern taucht denn das in der Thematik Ihrer Ausstellung auf?
Also Hannah Arendt taucht selbstverständlich in unserer Ausstellung auf. Allerdings lässt sich über Hannah Arendt vieles sagen, insbesondere auch natürlich über ihr Buch, was ja ursprünglich als Prozessbericht für den New Yorker erschienen ist. Ihre Thesen werden heiß diskutiert bis heute, aber sind auch in großen Teilen widerlegt worden. Und Hannah Arendt spielt eine Rolle, vor allen Dingen dann auch in unserem Begleitprogramm, weil wir uns wirklich zur Aufgabe gemacht haben, das Prozessgeschehen selber als solches darzustellen. Das haben wir getan und vermittelt heute in der Ausstellung über das umfangreiche Filmmaterial, was vorhanden ist von diesem Prozess. Das ist außergewöhnliches Filmmaterial, Originalfilmmaterial, was von einem amerikanischen Fernsehsender produziert wurde. Man muss dazu sagen, in Israel hat es zu diesem Zeitpunkt, also Anfang der 60er Jahre, noch kein Fernsehen gegeben. Dennoch hat dieses Filmmaterial zu einer weltweiten medialen Aufmerksamkeit geführt.
Der stellvertretende Ankläger in diesem Prozess gegen Eichmann war Gabriel Bach. Und mit dem wird es heute Abend im Rahmen des Begleitprogramms ein Zeitzeugengespräch geben. Der Titel der Veranstaltung ist: Es war überraschenderweise schwer, Zeugen zu finden. Können Sie dazu was sagen? Wieso war es schwer, Zeugen für den Gerichtsprozess zu finden?
Also Sie müssten natürlich da Gabriel Bach selber fragen. Aber soweit ich das von ihm weiß, es ist so, dass Gabriel Bach hat für das sogenannte Polizeibüro 06 der israelischen Polizei gearbeitet als ermittelnder Staatsanwalt. 9 Monate lang hat er mehr oder weniger jeden Tag Kontakt zu Eichmann gehabt im Gefängnis und hat die Staatsanwaltschaft die Polizei beraten, in ihrer Arbeit eben unter anderem auch Zeugen zu finden. Ich denke, viele Überlebende des Holocaust haben aufgrund der Situation damals in den 50er Jahren in Israel nicht wirklich Gelegenheit gehabt, über ihre Erfahrungen zu sprechen. Zumal dieses Diktum, was auch von Hannah Arendt kommt, sich nicht wie die Opfer zur Schlachtbank führen zu lassen, nicht dem Bild des wehrhaften neuen Juden, wie man sagt, des israelischen Staates entsprach. Dementsprechend haben sich viele Holocaust-Überlebende nicht unbedingt geweigert, aber sich dem nicht aussetzen wollen. Und so kann ich nur Gabriel Bachs Aussage interpretieren, dass es schwierig war, Zeugen zu finden.
Das war es mal wieder mit einer halben Stunde ZIP FM. Ihr könnt die Sendung auch nachhören unter www.zipfm.de. freie-radios.net. Das nächste ZIP kommt aus Freiburg und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage Tschüss und auf Wiederhören.